Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen.
Ja, wenn man glaubt, dass es schon viele Krisen gibt, dann kommt einfach noch die nächste on top und die hat es in sich. Darüber werden wir heute sprechen mit einem altbekannten Interviewpartner in unserer Community. Ja, der Nahe Osten droht zu implodieren und niemand weiß genau, wie geht es weiter. Ich spreche natürlich von Israel und Iran und ich freue mich sehr, dass wir heute Dr. Markus Krall wieder zu Gast bei uns dabei haben. Er ist bekannt für Klartext zu den Themen der Zeit. Er ist mehrfacher Bestsellerautor, der ehemalige CEO von Degussa Gold, heute Gold Revolution und auch lange Jahre Unternehmensberater für Banken, kennt den Finanzsektor und auch Geopolitik sehr, sehr gut. Und ich bin sehr gespannt auf seine persönlichen Meinungen. Und ich würde sagen, wir starten direkt erstmal, aber auch nochmal eine kleine Begrüßung. Ich nehme an, nach Mallorca, so laut dem Hintergrund, oder?
Ja. Ich habe eine Woche Mallorca gerade hinter mir. Morgen geht es leider zurück aufs Festland. Aber um die Jahreszeit ist es ja in der Schweiz auch ganz schön. Und insofern will ich auch nicht beklagen.
Wunderbar. Ja, bei mir gerade hier aus Namibia in Lüderitz. Also klingt deutsch, hat auch so deutsche Elemente hier, auch sehr, sehr spannend. Ja, wir sprechen aber über andere Länder. Und vorweg, mich interessiert persönlich sehr, sehr stark Ihre Perspektive zum Israel-Iran-Krieg. Was sind Ihrer Meinung nach die echten Hintergründe, was man vielleicht auch nicht unbedingt in den Medien liest und wie sehen Sie die Situation aktuell? Und vielleicht vorweg noch, wir nehmen dieses Video auf, es ist gerade Mittwoch, der 18. Juni um 16.50 Uhr, weil die Situation ändert sich natürlich. Wir werden das Video auch allerspätestens am Freitagvormittag online stellen, aber in dieser Zeit kann natürlich auch schon wieder einiges passieren, sei an dieser Stelle erwähnt. Ja, lieber Herr Dr. Krall, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, lieber Herr Wittmann, für die Gelegenheit und bin ja Ihrer Aufforderung zum Interview wie immer gerne nachgekommen. Israel-Iran ist eine, ich sag's mal ganz vorsichtig, komplexe Geschichte. Es war ja ursprünglich mal so, dass bis 1979 zwischen Israel und dem Iran eine durchaus, kann man sagen, intensive Freundschaft und Kooperation bestanden hat. Und das geht, wenn man es mal genau nimmt, sogar bis in biblische Zeiten zurück. Es war ein persischer Großkönig, der das Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft befreit hat vor 2500 Jahren. Und von daher ist es eigentlich ein Verhältnis, das über extrem lange Zeit extrem gut war, auch in der Neuzeit. Schlecht wurde es erst mit der iranischen Revolution 1979. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Nämlich einmal war natürlich die Zusammenarbeit zwischen Israel und dem Regime des Schah, der jetzt auch nicht gerade dafür bekannt war, dass er zimperlich mit der Opposition umgesprungen wäre, war natürlich für die dann an die Macht kommende Opposition ein Grund, Israel doch nicht so zu mögen. Und dazu kam noch das Ideologische, nämlich dass die islamistische Regierung, die damals unter Ayatollah Khomeini an die Macht kam, sein Nachfolger Khamenei, der erste Nachfolger, ist ja immer noch dran. Also das ist ein Land mit extrem langlebigen Führern, wie es aussieht, ja. Dass es unter dieser neuen islamistischen Herrschaft eben aus ideologischen Gründen sehr stark anti-Israel eingestellt wurde. Also das, man nennt es zwar Antizionismus, aber es handelt sich doch, wenn man mal genau hinschaut, in weiten Teilen auch um einen Antisemitismus, der, ich sag mal, religiös fundamentalistisch begründet wird und der sich seit 46 Jahren, kann man schon sagen, also seit der iranischen Revolution, vor allen Dingen darin äußerte, dass Iran mehrere Dinge gemacht hat. Einmal natürlich die Hisbollah und die Hamas unterstützen, logistisch, militärisch, finanziell, ihnen auch ein Hinterland bieten. Jetzt sind Hamas und Hisbollah weitestgehend zerschlagen, also die sind nur noch ein Schatten ihres früheren Selbst. Und das zweite Thema, was seit Jahrzehnten eigentlich für Unmut und Unfrieden sorgt, ist der Griff des Iran nach Atomtechnologie. Und Atomtechnologie ist nun mal dual nutzbar. Das heißt also, hier tun sich natürlich Ängste auf, zumal Khamenei, der Nachfolger von Ayatollah Khomeini, ja keine Gelegenheit ausgelassen hat, Israel und auch den Vereinigten Staaten mit Vernichtung zu drohen und dieses Tod Israel, Tod Amerika, Tod dem Westen, Tod dem großen Satan und ich weiß nicht was alles. Das ist ja seit der Revolution quasi Folklore geworden. Und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, jetzt quasi zu sagen, na ja, Israel kommt da quasi aus dem Nichts heraus, fängt diesen Krieg an. Das ist vor dem Hintergrund, kann man das eigentlich nicht so direkt sagen. Das ist also dieser langjährige Komplex des Konflikts. Und wie schnell man sich da auch irren kann in seiner Einschätzung über die Ereignisse, habe ich jetzt gerade diese Woche selbst gemerkt. Ich habe noch vor 4 Tagen eigentlich ein Posting abgesetzt, wo ich gesagt habe, na ja, ich fürchte, dass dieser Angriff Israels auf den Iran eher zu einer Solidarisierung führen wird zwischen dem iranischen Volk und den Mullahs. Und dass es deswegen wahrscheinlich eine Illusion ist, dass die militärische Schwächung des Regimes dann zu einer Revolution führen könnte. Nach allem, was man in den letzten 48 Stunden sieht, bin ich mir da nicht mehr so sicher. Also da ist mein eigenes Posting, sagen wir mal, nicht so ideal gealtert. Ja, muss ich leider einräumen. Es ist also schwer, die innenpolitischen wie auch zwischen diesen beiden Ländern bestehenden Verhältnisse richtig sortiert zu bekommen. Und dann gibt es natürlich noch die geopolitische und geostrategische Dimension. Und ich glaube, ob dieser Konflikt quasi jetzt in größere Dimensionen reinrutscht und eine echte Bedrohung des Weltfriedens wird, hängt vor allem davon ab, wie sich jetzt die Bündnispartner der einzelnen Länder aufstellen. Hinter Israel stehen die Vereinigten Staaten. Trump scheint relativ entschlossen zu sein, unter dieses Ayatollah-Regime jetzt einen Schlussstrich zu ziehen. Ich nehme mal an, dass der sich schon als junger Mann 1979 geärgert hat über die Geiselnahme der amerikanischen Botschaft in Teheran, die damals unter Khomeini stattgefunden hat. Und das war ja, da war ja dann ein sehr schwacher Präsident in Amerika an der Macht, Jimmy Carter. Und dass da noch Erinnerungen da sind, ja, dass also hier extrem starke Vorbehalte bei Trump bestehen, der deswegen eher auf Konflikt gebürstet zu sein scheint. Und hinter Iran stehen natürlich die BRICS-Staaten. Ja. Iran ist BRICS-Mitglied, China, Russland. Da zeichnen sich Frontlinien ab. Es ist also, ob das dann eskaliert, ob das dann zu einem größeren Konflikt wird, das hängt im Wesentlichen davon ab, was jetzt diese drei Länder, Vereinigte Staaten, Russland und China, machen. Und dazu kommt natürlich eine Wildcard. An der Oberfläche ist es ja so, dass Israel sagt, wir wollen und werden die iranische Atombombe verhindern, denn Israel ist so klein, dass eigentlich eine große Atomwaffe genügt, um Israel von der Landkarte zu fegen. Israel ist ja im Prinzip ja winzig, ist ja nur so groß wie Hessen, ist den meisten Leuten nicht bewusst, wie klein Israel eigentlich ist. Das kann man vom Mittelmeer zum Jordan kann man das an 1,5 Tagen durchwandern, ja, zu Fuß. Ja, das geht. Und insofern sagt Israel natürlich, wir sind nicht in der Lage, wir können es nicht tolerieren, eine atomare Bedrohung hinzunehmen. Die Kernfrage, die aus meiner Sicht nicht beantwortet ist, ist, besteht die denn schon oder ist die eine komplette Illusion? Die einen sagen, in Wahrheit hat Iran nie nach der Bombe gestrebt. Übrigens auch Tulsi Gabbard, die Geheimdienstkoordinatorin der USA, zu meiner eigenen Überraschung, hat sich dazu im Senat geäußert, hat gesagt, nach ihrem Kenntnisstand strebt Iran nicht nach der Atomwaffe und baut auch keine. Und die anderen sagen, nein, sie streben. Und dann gibt es noch eine ganz kleine Fraktion, die sagen, möglicherweise haben sie schon eine. Ja, denn man muss ja sehen, wenn man sich die Anreicherungsgrade des Urans, und das ist ja das Entscheidende an dem Thema, anschaut, dann haben die schon lange Zeit genug gehabt, Uran in ausreichender Menge auf waffenfähige Konzentrationen hoch zu transformieren, also genug Uran-235 anzusammeln und von 239, das ja nicht spaltbar ist, zu trennen. Und möglicherweise, also ich habe noch vor einem halben Jahr einen Bericht gesehen, da hieß es, sie haben möglicherweise schon genug angereichertes Uran für 8 bis 10 Waffen. Das wäre natürlich eine existenzielle Bedrohung für Israel. Und jetzt heute Morgen hat ja das iranische Staatsfernsehen sehr, sehr großspurig eine weltgeschichtliches Ereignis für heute Nacht angekündigt oder heute Abend. Entweder fürchte ich, dass man eben schon soweit ist, und dann wird man wahrscheinlich einen Test machen, um zu demonstrieren, dass man es kann. Oder man äußert die übliche, in islamischen Ländern durchaus weit verbreitete Großmäuligkeit in solchen Situationen. Das haben wir ja auch schon im Irak gesehen, die Mutter aller Schlachten und ich weiß nicht, was alles an Rhetorik aufgefahren wird. Es ist aber schwer, einzuordnen, was jetzt da Fakt ist. Und dann mal jetzt, wenn man von diesem Sachstands oder dem Versuch einer Sachstandsbeschreibung weitergeht zu einer Bewertung der Frage, da tue ich mir auch schwer. Und zwar deswegen, weil es wahnsinnig schwierig ist, sich in so einem festgefahrenen Konflikt in die Schuhe des jeweils anderen hineinzuversetzen. Ich bin ja, und da bin ich ein bisschen voreingenommen, das gebe ich auch zu, allgemein bekannt, dass ich große Sympathien für Israel und für das Existenzrecht Israels hege. Und vielleicht, wie soll ich sagen, trübt es ja meinen Blick. Aber ich habe mir die verschiedensten Argumente angeschaut, die sozusagen diesem Ereignis eine Wertung zuordnen sollen und bin bisher so nicht so richtig überzeugt worden von irgendwelchen Argumenten. Also beispielsweise heißt es, ja gut, Israel macht einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Also rein legalistisch ist es so. Ja, das gilt auch für Russland in der Ukraine, das gilt aber auch für den Westen und die NATO und die Amerikaner in Serbien, in Syrien, in Libyen, im Irak und sonst wo. Das heißt also, die Frage ist, wie scharf ist dieses Schwert, also dieses Schwert des Völkerrechts überhaupt? Die zweite Frage ist, ist die Reaktion oder die Handlungsweise Israels verhältnismäßig? Auch da tue ich mir schwer, weil ich habe ja gerade schon beschrieben, wie es fast unmöglich ist einzuordnen, ob die Bedrohung, die man unterstellt, real ist oder nicht real ist. Also, oder wie real sie ist, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten sind. Es lässt sich ohne Zugang zu geheimdienstlichen Informationen wahrscheinlich sehr schwer erfassen. Da sind wir auf Glauben und Hörensagen angewiesen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Israelis, die haben den besten Geheimdienst der Welt. Das stimmt wahrscheinlich, aber das heißt ja nicht automatisch, dass sie diese Informationen mit uns korrekterweise teilen oder dass das, was sie uns sagen, auch richtig ist. Also das können wir glauben oder es lassen. Also das ist im Wesentlichen abhängig von dem, was mit der Kommunikation erreicht werden soll. Da mache ich mir also keine Illusion. Und dann ist die Frage, ist das verhältnismäßig, dieser Großangriff? Wenn man von der nuklearen Bedrohung ausgeht, dann ist es wahrscheinlich, wie gesagt, weil Israel eben dieses One-Bomb-Country ist, also mit einer Bombe kann man das Land wirklich auslöschen, auch wenn Israel selbst wahrscheinlich 100 bis 200 Atomwaffen hat und dann zurückschlagen würde, die sogenannte Samson-Option, wie man es dort nennt, also man bringt den Tempel über sich zum Einsturz, ja. Aber das würde ja Israel auch nicht wiederherstellen. Ja, dann wäre zwar Iran hinterher von der Landkarte auch verschwunden, aber das würde den Israelis ihr Land auch nicht wieder beischaffen. Also das Ganze ist eine ziemlich verfahrene Veranstaltung, um es mal vorsichtig auszudrücken, mit hohem Risiko und Gefahrenpotenzial für alle Beteiligten.
Ja, danke für die Einschätzung. Sie haben schon einige Sachen vorweggenommen. Ich würde es gerne auch nochmal so zusammenfassen. Meine Frage, wer können sich ein Ausarten? Ja, quasi den Start von einem Weltkrieg. Wir haben ja schon diverse Konflikte. Von den Großen fehlt ja vielleicht noch potenziell auch einer. Was ich auch überlegen könnte, ob China vielleicht so die Gunst der Stunde ein bisschen in Anführungszeichen nutzen sollte, ja Taiwan einzuheimsen. Das heißt, können Sie sich vorstellen, dass es auch zu einem Ausarten, zu einem Weltkrieg kommen könnte, so wie ich das ja interpretiere? Grundsätzlich ja, und es hängt eben auch von den anderen Parteien ab. Und da ist eben auch China ja im Hintergrund, was ja auch ein großes Interesse daran hat, auch weiterhin zum Beispiel Öllieferungen von dem Iran zu bekommen. Genau, vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu, weil das interessiert natürlich unsere Zuschauer, die jetzt in Europa sind. Und vielleicht da ergänzend, könnte da Europa mit hineingezogen werden?
Also Europa nicht in erster Linie, möglicherweise in zweiter Linie, wenn es also zu einer Eskalation vorher gegenüber den Vereinigten Staaten kommt. Denn dass die Vereinigten Staaten nicht zurückeskalieren, falls China Taiwan militärisch zumindest vereinnahmen will, das halte ich für unwahrscheinlich. Also die Vereinigten Staaten werden das absolut nicht zulassen, dass China sich Taiwan einverleibt, aus einer Reihe von Gründen. Erstens ist Taiwan geopolitisch Teil dieses China vorgelagerten Inselriegels, der es den Amerikanern erlaubt, China einzukreisen. Und das ist ein geopolitisches Spiel, ja. Und die Einkreisungsstrategie der Amerikaner ist ja hinreichend bekannt. China hat keinen freien Zugang zum Pazifik an den amerikanischen Basen vorbei, solange Taiwan Teil dieser Basenkette von Japan über Okinawa dann nach Taiwan und bis in die Philippinen runterreicht. Das ist eine durchgehende Inselkette, die da dem asiatischen Festland vorgelagert ist. Und da finden sie einen amerikanischen Stützpunkt neben dem anderen. Das heißt also, das ist eine militär- und geostrategische Kernfragestellung der amerikanischen Dominanz im Pazifik. Und die Amerikaner werden die Dominanz im Pazifik nicht ohne Krieg aufgeben. Davon können wir hundertprozentig sicher sagen. Das zweite ist, dass Taiwan ein quasi Monopol hat bei den Höchstleistungschips, die die Voraussetzung sind für die gesamte Digitalisierungsrevolution und auch für KI. Kein Taiwan heißt, dass wir unsere gesamte Digitalisierung und KI-Revolution um 5 Jahre nach hinten verschieben dürfen. Mindestens. Ja, wenn das überhaupt so schnell einzuholen ist. Das heißt also, wenn es da zum Konflikt kommt, dann wird die Produktion auf absehbare Zeit stillgelegt. Und selbst wenn sie nicht stillgelegt wird, wird der Export stillgelegt. Mal abgesehen davon, dass natürlich diese Produktion hochintegriert und hochsensibel ist mit vielen globalen Zulieferern. Also das ist Taiwans zweite ultimative Lebensrückversicherung, wenn man so will. In diesem Schlüsselfeld der Technologie quasi nicht nur weltmarktführend zu sein, sondern mehr oder minder Weltmarktmonopolist zu sein. Also 99% der Höchstleistungschips kommen aus Taiwan. Das ist den meisten Leuten nicht klar. Aber kein Taiwan heißt keine PCs, keine Handys, keine iPhones, keine KI, kein Ausbau des Internets, schon gar kein Ausbau des schnellen Internets, keine Server, keine hochleistungsfähigen Server. Also das komplette die komplette IT-Kanonade. Ja. Und das ist der zweite Grund. Amerika wird diese Technologie und dieses Technologiezentrum nicht in die Hände seines aus seiner Sicht gefährlichsten Konkurrenten fallen lassen. It's just not gonna happen. Ja. Und jetzt mag zwar Iran eine Ablenkung sein, aber ich glaube, das wäre eine grobe Fehlkalkulation Chinas, jetzt aus dieser Situation heraus zu glauben, dass Amerika seine Adleraugen von der asiatischen Küste abwendet. Das wird nicht der Fall sein. Und weil ich bei aller Kritik die chinesische Führung für extrem rational halte, glaube ich nicht, dass die Chinesen das tun werden. China wird allerdings eine andere Strategie versuchen. China wird mit Zuckerbrot und Peitsche versuchen, Taiwan von einem Deal zu überzeugen. Und dafür ist die Gelegenheit allerdings in der Tat gut. Nämlich der Deal kommt zu uns, wir machen 2 Länder, ein System, und wenn ihr zu uns kommt, können wir vielleicht auch über irgend so eine abgeschwächte Form von Demokratie reden. Ja, wir versprechen euch, dass wir euch auch nicht besetzen. Also wir machen nicht das Hongkong-Szenario, sondern es gibt was dem Xi, der ja auch jetzt nicht mehr der Jüngste ist, erlaubt zu sagen, ich habe Taiwan heim ins Mutterland gebracht, aber ihr dürft euer System intern dürft ihr behalten und ihr dürft auch bestimmte Privilegien weiterhin genießen und ihr schickt auch Vertreter in die Volksversammlung da nach Peking und so weiter. Also da kann man, da kann ich mir vorstellen, dass China jetzt kreativ wird, was den Amerikanern auch nicht passen wird, aber wogegen sie sehr wenig tun könnten, denn rein völkerrechtlich an der Stelle ist auch eins klar, seit der Aufnahme Festlandschinas, also der Volksrepublik China, in die Vereinten Nationen und der Resolution der Vollversammlung der Vereinten Nationen von 1971, glaube ich, war es, ja, 71, ist es ja so, dass nicht nur Festlandschina die einzige legale Vertretung ganz Chinas in der UN ist, ja, und damit völkerrechtlich das einzige China, ja, sondern dass es auch so ist, dass Taiwan völkerrechtlich ganz klar ein Teil von China ist. Also gibt es überhaupt kein Vertun. China hat, es war Teil von China vor 1949, also vor der Revolution. China hat es nie abgetreten, das Gebiet. Es wurde auch kein Krieg geführt, der zu einer Abtretung geführt hätte. China betrachtet rein legalistisch, und das lässt sich auch legalistisch begründen, Taiwan als abtrünnige Provinz. Ganz egal, wie die geostrategische Perspektive der Amerikaner darauf ist. Also völkerrechtlich ist das eine schwierige Kiste für Amerika. Wobei wir gerade an dem anderen Beispiel gesehen haben, das Völkerrecht ist nicht unbedingt das, was an erster Stelle zum Zuge kommt, wenn es um das Recht des Stärkeren auf diesem Planeten geht. Und was ich mir allerdings auch vorstellen kann, ist noch der zweite große Konfliktherd, nämlich mit Russland. Russland wird jetzt wahrscheinlich in der Ukraine relativ schnell den Sack zumachen. Das wird wohl passieren, aber ich glaube, das wird den Amerikanern nicht wirklich wehtun.
Ja, spannende Einblicke dahingehend. Mich würde mal interessieren, weil da sind wir ja wirklich ganz aktuell in der Situation. Welche Folgen hat das denn jetzt auch für so ein, sagen wir, ein alltägliches Leben jetzt in Europa, Deutschland, Österreich und der Schweiz? Weil man kann jetzt sagen, okay, Israel und Iran ziemlich weit weg. Aber es betrifft uns ja trotzdem auch die Straße von Hormuz, wo ca. 20% der Weltöllieferungen durchfließen. Was hätte das für Folgen? Also wenn das Ganze jetzt wirklich ausartet und eskaliert, es hängen Lieferketten mit dran. Also Hat es sehr wenig Einfluss jetzt auf Europa oder hat es einen deutlich höheren Einfluss, als wir vielleicht erstmal denken würden?
Also zunächst mal ist der ökonomische Einfluss unmittelbar. Die Ölpreise ziehen kräftig an durch den Konflikt, wie auch nicht anders zu erwarten. Die Straße von Hormus ist ein Nadelöhr, durch das immer noch ein sehr großer Teil des Weltölexports aus den GCC-Staaten nach Westen geht, also sowohl nach China als auch in die Vereinigten Staaten als auch nach Europa. Die Supertanker sind immer noch das Mittel der Wahl, um Öl von A nach B zu transportieren und die müssen dadurch. Es gibt keinen anderen Weg. Und jetzt haben wir also mich hat es ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass die Straße von Hormus noch so ohne weiteres befahrbar ist, also dass die Iraner noch nichts getan haben. Dafür gibt es zwei mögliche Erklärungen. Erklärungsansatz 1 ist, sie können es nicht, weil die Israelis derart überraschend angegriffen haben und die haben auch schon einen Großteil der iranischen Militär-, Luftabwehr- und Raketenkapazität zerstört. Sie können es nicht, weil möglicherweise die Anlagen, die quasi die Straße von Hormus abdecken, in der ersten Angriffswelle schon ausgeschaltet worden sind. Halte ich sogar für wahrscheinlich, denn wenn die Israelis, und das haben sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit getan, sich mit den Amerikanern vorher abgestimmt haben, dann werden die Amerikaner gesagt haben, dann achtet aber darauf, dass die Straße von Hormus offen bleibt. Das wird auch seinen Preis haben, ja. Dann werden die Amerikaner umgekehrt gesagt haben, dafür gibt's Nachschub oder was auch immer, ja. Aber das war garantiert ein Preisschild, das die Amerikaner dran gehängt haben dürfen. Die zweite Variante ist, sie können es noch, aber sie warten damit, bis die Amerikaner eingreifen, damit man ihnen nicht vorhalten kann, sie wären quasi die Aggressoren an der Stelle. Denn welchen Tanker wollen sie denn da angreifen? Sie können im Grunde genommen nur ihren Zorn gegen einen Tanker richten eines Landes, mit dem sie sich auch tatsächlich im Konflikt befinden. Also wenn sie einen europäischen oder einen arabischen Tanker da einfach versenken in der Straße von Hormuz, dann ziehen sie den Zorn der Welt auf sich. Wenn sie einen amerikanischen versenken, dann müssen sie auch warten, bis Amerika eingegriffen hat. Also ist es aus einer spieltheoretischen Sicht heraus vernünftig für die Iraner, damit zu warten, falls sie es noch können. Aber umso länger sie warten, umso geringer die Wahrscheinlichkeit, dass sie es noch können. Da bin ich vorsichtig optimistisch. Also ich würde eher sagen, dass, also es ist nicht unmöglich, aber ich würde eher eine 60% Wahrscheinlichkeit dran hängen, dass sie es schon nicht mehr können und auch nicht mehr tun werden deswegen.
Gut, spannend. Meine Frage, wie soll man jetzt als Privatanleger darauf reagieren? Also wir unterhalten uns ja sehr, sehr häufig über das Thema Finanzmärkte. Wir haben bei uns ja auch einen Finanzkanal, der aber natürlich durch solche geopolitischen Dinge stark beeinflusst wird. Sollte ich jetzt in Öl investieren? Machen Sie das selber? Sollte man jetzt da in Fonds und davon partizipieren?
Ich bin ja schon seit längerem auf dem Trip zu sagen, Energierohstoffe, Rohstoffe ganz allgemein gehören ins Portfolio. Nicht nur Gold, ja, sondern auch Industrierohstoffe und Energierohstoffe gehören ins Portfolio. Und zwar vor allen Dingen strategische Rohstoffe. Ja, das ist zwar so, dass das Wirtschaftswachstum unter den Konflikten leidet und insofern die Nachfrage eher zurückgeht, aber das Angebot geht in Konflikten noch viel stärker zurück als die Nachfrage. Und da ist die Versorgungssicherheit dann ein Thema. Insofern ja, durchaus. Aber auch dieses Thema wird volatil bleiben. Ich glaube, dass wir allerdings immer noch ein relativ hohes Risiko haben, eine Eskalation, nicht bezogen so sehr auf Israel-Iran, sondern auf Ukraine-Russland. Hier ist es immer noch so, dass zwar Russland jetzt die Chance sieht und es wahrscheinlich machen wird, den Sack zuzumachen, aber in der Ukraine haben wir Leute an der Macht, deren persönliches, physisches Überleben davon abhängt, dass dieser Krieg nicht plötzlich und schnell zu ihren Ungunsten zu Ende geht. Ja, also nicht nur Präsident Zelensky und seine Truppe, sondern auch die ganzen Regimenter, die da ja zum Teil tatsächlich Hakenkreuzfahnen schwingen, durchs Land ziehen, ja. Und wo die Russen sagen, ja, das sind die echten Nazis, da findet ihr mal welche. Und wenn wir derer habhaft werden, weil die haben sich an unseren russischen Landsleuten vergriffen, dann ist Achterbahn für die, ja. So, und da ist eine sehr große Gefahr, dass die quasi so eine Art ja, Harakiri-Strategie machen werden, beziehungsweise eine Kamikaze-Strategie, die da lautet, wir müssen irgendwas machen. Das hat man jetzt mit der Atombomberflotte ja schon versucht, was dann die Sache doch noch irgendwie zu einem großen Krieg eskaliert. Also hier sehe ich nach wie vor die Gefahr viel größer als dass der Konflikt im Iran oder um den Iran zum Weltkrieg eskaliert. Wenngleich ich zugeben muss, auch dort ist es möglich, aber aus den genannten Gründen eben weniger wahrscheinlich.
Jetzt im aktuellen Umfeld, haben Sie Empfehlungen? Wie reagiert man jetzt? Viele Menschen sind natürlich irgendwo verunsichert. Wir starren gebannt auf die Bildschirme. Was passiert als nächstes? Das heißt, wie sollte man als Anleger jetzt reagieren? Worauf gegebenenfalls aufpassen?
Also nach wie vor gilt diversifizieren. Also mein Credo ist, sich niemals auf ein Szenario einschießen. Sie sehen ja, wie schwer es auch mir fällt, quasi zu sagen, was ist denn das Ausgangsszenario? Es gibt verschiedene mit gewissen Wahrscheinlichkeiten, mit verschiedenen Verhaltensparametern einzelne Akteure, von denen man ex ante sehr schwer sagen kann, ob sie eintreten. Das heißt, es gibt mehrere mögliche Ausgangsszenarien. Und wenn ich mehrere mögliche Ausgangsszenarien mit einer substanziellen Wahrscheinlichkeit habe und keines dieser Szenarien wirklich deutlich über 50% stark ist, dann ist Diversifikation immer noch das Mittel der Wahl. Und da habe ich eine sehr simple Weltsicht auf das Thema Diversifikation. Ich glaube an diese wunderbare alte Twittel-Regel, an die Drei-Speichen-Regel, die schon im babylonischen Talmud mal niedergeschrieben worden ist. Also als Israel da im Exil war und der babylonische Herrschaft, woraus, wo die Perser sie herausgeholt haben damals, also das eigentlich die Iraner sie herausgeholt haben damals aus dieser Gefangenschaft. Und da steht, ein Drittel, der kluge Mann investiert ein Drittel seines Vermögens in Land, ein Drittel in Vieh und ein Drittel in Reserven, also Gold. Auf heutige Zeiten übertragen, ein Drittel Land ist ein Drittel Immobilien, ein Drittel Vieh ist ein Drittel Produktivkapital. Das kann auch Vieh sein, aber das sind eher Aktien und Beteiligungen. Ja, es kann auch ein Bauernhof sein. Und eben ein Drittel tatsächlich in Edelmetalle. Ich weiß, dass die meisten Menschen zwar Edelmetalle im Portfolio beimischen, aber die meisten 2, 3, 4%, manchmal 5%, mehr ist es meistens nicht. Das halte ich für einen groben Fehler. Ich glaube tatsächlich die Drittelregel und dann innerhalb dieser Portfolien nochmal zu mischen, also bei Edelmetallen 70-80% Gold, 20-30% Silber, bei Aktien auf die internationale Diversifikation achten, aber auch den richtigen Branchenschwerpunkt legen über Rohstoffe, Energierohstoffe, Goldminen haben wir schon gesprochen. Was gehört da aber noch rein? Natürlich das ganze Thema Hightech. Ja, da gehört mittlerweile auch tatsächlich Tesla rein. Nicht wegen der Autos, weil ich glaube nicht an Elektromobilität, aber wegen der Roboter, ja, und wegen der KI. Da gehört im Prinzip, da gehören die großen 7 Big Tech-Unternehmen rein, weil die einfach ein wahnsinnig diversifiziertes Portfolio haben. Und beim Thema Land bzw. Immobilien sehe ich den Fokus ist einmal außerhalb Europas und wenn innerhalb Europas, dann westlich der Pyrenäen und südlich der Alpen.
Genau, und da vielleicht an der Stelle auch diejenigen, die auch immer schon öfter darüber gesprochen, dass die letzten Jahre auch einfach selber umgesetzt haben, die haben, denke ich, einen guten Schnitt gemacht. Ist ja auch ähnlich, sagen wir mal, wie in unserer Geld- und Finanz-Community, immer ein bisschen abgewandelt, vielleicht auch die ein oder anderen Sachen, die da auch dort noch gezeigt und vorgestellt werden. Ansonsten vielleicht auch kurzer Hinweis, Gold Revolution natürlich dann gerne anschauen. Ansonsten, wir haben auch immer wieder Geld- und Finanztipps bei uns mit dabei, auch Live-Trainings, wo wir das dann durchgehen. Also wir verlinken die Sachen gerne unterhalb von diesem Video. Und was mir jetzt im Bereich Edelmetalle noch interessieren würde, haben Sie selber so eine Marke, wo Sie sagen, bis dahin wird Gold auf jeden Fall gehen oder bis dahin könnte es gehen? Aber ich weiß, die ganz wichtigen Prognosen, was wird der Höchststand von Gold sein? Also möglichst exakt. Und vielleicht ein Partner mit dazu. Nein, Spaß beiseite, aber wo können Sie sich vorstellen, wo geht Gold hin?
Der Höchststand von Gold ist 100.000, aber erst in einiger Zukunft. Also so wie sich der Goldpreis in den letzten 53 Jahren verhundertfacht hat, das hat er tatsächlich getan, ja, so wird er sich auch die nächsten 53 Jahre nochmal verhundertfachen. Und dann sind wir so ungefähr bei 300.000 pro Unze. Das liegt aber nicht allein an der Wertsteigerung des Goldes, sondern es liegt vor allen Dingen auch am Wertverlust des Geldes. Ja, das ist ja, Gold hat mit 8,5-9% performt über 53 Jahre, jedes Jahr im Schnitt. In manchen Jahren mehr, wie dieses Jahr war es zum Beispiel bisher mehr. Und diese Performance von Gold, die wird sich auch in Zukunft fortsetzen, unter Schwankungen. Was die kurzfristige Prognose angeht, ich bin da immer sehr zurückhaltend, weil zu viele kurzfristige Faktoren da reinspielen können. Aber ich glaube, dass wir nach wie vor auf einem Krisenplaneten leben und dass das noch einige Jahre anhalten wird. Und zwar deswegen, weil der epochale Kampf zwischen globalistischer und patriotischer Ideologie noch lange nicht ausgetragen ist. Wir sehen es ja auch in den Vereinigten Staaten. Der Widerstand gegen die Politik von Trump ist enorm. Also der Konflikt ist enorm. Er wird mit zum Teil Gewalt ausgetragen auf den Straßen Kaliforniens. Ja, wir haben uns zum ersten Mal seit 1865 den militärischen Einsatz der Zentralregierung in einem Bundesstaat gegen den Willen des Gouverneurs. Also gab es seit dem Bürgerkrieg nicht. Zumindest mir nicht bekannt. Ja. Und warum? Weil natürlich Trump es nicht erlauben kann, dass die Gesetzlosigkeit auf den Straßen Amerikas um sich greift. Aber und diese Widerstände sind zentral organisiert, zentral finanziert. IRS und andere Behörden überprüfen jetzt, ob Soros das finanziert hat. Also dieser Kampf, der ist intensiv, der ist global, der ist noch lange nicht zu Ende. Dazu kommt natürlich auch dieses globale Rebalancing. Wir gehen von einer unipolaren zu einer multipolaren Weltordnung über. Das ist kein Prozess, der friktionsfrei verläuft. Wir sehen es ja gerade. Weder in der Ukraine noch im Mittleren Osten noch in Taiwan, der wird nicht friktionsfrei verlaufen. Und das ist keine Sache, die sich in 2 Wochen oder in 3 Wochen sortiert. Das ist ein Prozess, der sich über Jahre sortieren wird. Und wir sind erst mittendrin. Manche sagen erst am Anfang, ich glaube, wir sind schon eine Weile mittendrin, aber ich gehe davon aus, dass das noch ein paar Jahre dauern wird und so lange werden wir auch noch massive Krisen haben und damit wird der Goldpreis kurz- und mittelfristig auch stark bleiben.
Genau, und ich denke, da sind wir uns auch sehr einig. Edelmetall gehört in jedes Portfolio und vielleicht auch ein bisschen mehr, als wir das normalerweise vielleicht auch von der Politik oder von der Banken- und Finanzwelt hören. Ja, und das ging auch schon ein bisschen Richtung meiner abschließenden Frage. Sind wir jetzt an dem Höhepunkt aller Krisen? Also man hat ja immer das Gefühl, es wird immer irgendwie immer mehr und es schaukelt sich nach oben. Ich persönlich habe ja nicht das Gefühl, auch wenn man so solche Sachen auch wie KI die ganze Welt transformieren und verändern wird, was dort jeweils passiert, die ganzen Krisenherde, dass das schon alles gewesen ist. Das heißt, wir müssen uns auf mehr Krisen möglicherweise einstellen. So habe ich das jetzt auch interpretiert. Das heißt, dran zu bleiben und das Know-how, finanzielle Intelligenz zu haben und hier up-to-date zu sein, oder? Und wir werden einige Schwankungen und einigen wilden Ritt noch erleben. Sehen Sie das ähnlich?
Das sehe ich genauso. Vor allen Dingen ist es aber auch so, dass der geopolitische Machtkampf und die KI-Revolution ganz eng miteinander verzahnt sind. Ich kann eigentlich jedem nur raten, endlich zu lernen, mit KI umzugehen. Erstens mal der intelligente oder strukturierte Umgang mit KI erhöht die eigene Produktivität dramatisch. Ich kann das nur bestätigen. Ich arbeite jeden Tag mit KI mittlerweile. Also es gibt eigentlich keine wesentliche Analyse, wo ich nicht auf KI zurückgreife. Ich frage zwar die KI nicht nach Prognosen, weil das mache ich selber, aber ich frage die KI zum Beispiel nach Informationen. Ich frage die KI, wo liegt eigentlich dieser Forschungsreaktor in Teheran? Liegt der im Stadtzentrum? Liegt der im Stadtgebiet? Liegt der außerhalb der Stadt? Und was passiert, wenn der in die Brüche geht? Was bedeutet das Fallout-technisch? Also solche Fragen kann man der KI extrem gut stellen. Ja? Interpretation, glaube ich, aber ist immer noch besser im menschlichen Gehirn nachzuvollziehen. Aber solche analytischen Themen schnell zusammenzutragen, ohne 50 Google-Anfragen vorher machen zu müssen und sich da selber durchzuquälen, da ist KI super. Und ich kann jedem nur dringend raten, das zu erlernen, damit umzugehen. Das Zweite ist, ich glaube, dass die KI mittlerweile als strategisches Instrument von den großen Playern im internationalen Konflikt schon lange genutzt wird. Also die Chinesen, die Russen, die Amerikaner, ganz sicher, sowohl im Innen- wie auch im außenpolitischen Feld, wird KI für strategische Entscheidungsvorbereitung genutzt. Beispielsweise denke ich, dass der sehr große Erfolg von Doge ohne den Einsatz von KI kaum möglich gewesen wäre. Doge hat mit KI es geschafft, die empfindlichsten Stellen und die korruptesten Stellen am schnellsten zu identifizieren. Und deswegen diese extrem große Zahl von schnellen Erfolgen am Anfang vorzuweisen. Insofern verstehe ich überhaupt nicht, warum da jetzt man in der Dynamik nachgelassen hat, wo dieses mächtige Instrument doch so wunderbar funktioniert hat. Weiß nicht, wovon sich Trump da hat ablenken lassen, aber von irgendwas hat er sich ablenken lassen. Aber auch in den internationalen Beziehungen. Also diese ganzen Szenarien, über die wir jetzt gerade diskutiert haben, die werden von den Chinesen, den Russen und den Amerikanern mit verschiedenen KI-Varianten durchgespielt, so wie man im Kalten Krieg Atomkriegssimulationen durchgeführt hat. Die waren weniger komplex, aber da ging es auch schon darum zu sagen, okay, wenn wir jetzt 200 Raketen von der Sorte verschrotten und die 200 Raketen von jener Sorte und jetzt proben nochmal den Schlagabtausch und was passiert denn dann spieltheoretisch? So wird's heute mit KI gemacht, nur wesentlich komplexer.
Ja, wenn wir dann noch berücksichtigen, dass wir nicht die aktuellste und die in Anführungszeichen beste Technologie am Markt hier haben, weil die Bevölkerung kriegt es ja immer in Anführungszeichen als letztes mit. Das heißt, da sind wir locker 5 oder 10 Jahre eigentlich hinterher, was für Technologien von der USA im Hintergrund bereits existieren und verwendet werden und genauso in China. Also das macht es, glaube ich, nochmal interessanter und spannender. Ja, wir werden Sie nächste Woche auch nochmal zu Gast haben. Da werden wir auch, sagen wir, über das Thema digitaler Euro, Kontrollentwicklungen und Co. unterhalten, Vermögensregister, was passiert da eigentlich, digitale Identität. Also wenn wir auf jeden Fall wieder spannende Themen haben, das heißt auf jeden Fall mit dabei bleiben, werden das fortführen, auch mit weiteren spannenden Themen. Und ja, immer up to date bleiben, auch gerne unsere Freitagsmail immer reinlesen, da ist immer das aktuelle Tippvideo, wie heute mit Dr. Markus Krall mit dabei und auch die weiteren Themen, die wir in unserer sehr bunten und sehr breiten Community ja auch haben. Lieber Dr. Krall, es war sehr, sehr interessant und spannend. Ihnen alles Gute, alles Liebe, auf den Wegen für gute Energie und ich freue mich auf die nächsten Treffen und Interviews mit Ihnen.
Danke, hat auch mir Spaß gemacht, wie immer, wenn ich mit Ihnen diskutieren darf. Auch wenn ich natürlich heute vielleicht etwas weniger, mit etwas weniger Sicherheit Prognosen abgegeben habe, als das vielleicht bei dem einen oder anderen Thema eher der Fall ist. Einfach zu viele Moving Parts, aber es bleibt spannend und wir können dann sagen, wir sind dabei gewesen, immerhin.
Absolut, ja. Spannende Zeit, also wir können auf jeden Fall sagen, im Nachhinein, also wir haben wirklich was erlebt in diesen politischen und generell in Menschzeiten sozusagen. Genau, also auf bald, Dankeschön.
Bis dahin.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.